Wir haben gesungen von dieser unfassbar großen Liebe. Und das möchte ich auch dir heute mitgeben. Vielleicht bist du ja zum ersten Mal in diesem Gottesdienst. Vielleicht schaust du zum ersten Mal zu. Gott liebt uns. Gott hat einen wunderbaren Plan mit unserem Leben. Und Gott hat alles getan, damit dieser Plan in deinem Leben auch Wirklichkeit werden kann. Gott hat schon alles geschenkt und alles gegeben, nämlich seinen Sohn Jesus Christus. Und das ist so wunderbar und so großartig. Gut, dass du heute mit dabei bist. Wir sind heute in einer Themenserie, in einer Predigtserie, die Bibel mehr als ein Buch. Und ich weiß nicht, was du von der Bibel hältst. Vielleicht sagst du, die Bibel interessiert mich nicht. Oder, oh, das ist alles so kompliziert in der Bibel. Oder sie ist so altmodisch. Das ist doch bestimmt ein überkommenes Märchenbuch. Oder vielleicht liest du in der Bibel und du merkst, wie die Bibel dein Leben verändert und wie die Bibel in deinem Leben oder in deinem Umfeld etwas Großartiges tut. Und egal, ob du bereits in der Bibel gelesen hast oder planst, darin zu lesen oder nicht, wir möchten heute ein Stück helfen, dass du Zugang zu diesem wunderbaren Buch bekommst. Und diese Predigtserie soll helfen. Deborah Langenberg hat uns ja sehr bildhaft und sehr vielfältig gezeigt, mit welchen Möglichkeiten wir uns der Bibel nähern können. Ulrich Langenberg hat dann darüber gesprochen, wie wir Gott hören können aus der Bibel, aus dem Wort Gottes. Ich habe dann eine Einheit darüber gemacht, wie die Bibel mein Leben verändert oder wie die Bibel auch dein Leben verändern kann. Und Stefan Purder hat letzte Woche darüber gesprochen, dass wir das Wort Gottes ernst nehmen können. Und heute schließen wir diese Serie ab damit, wie kann ich denn die Bibel lesen und verstehen? Wie kann ich sie auslegen? Und ich glaube, dass das Leben letztlich eines Christen oder auch das Leben einer Gemeinde nicht möglich ist, ohne dass wir uns ernsthaft der Lektüre der Bibel widmen und die Bibel ernst nehmen und die Bibel auch in das Zentrum von allen Aktivitäten und von allen Dingen stellen. Oder? Was meint ihr? Die Bibel hat eine unwahrscheinlich zentrale Bedeutung, wenn wir wirklich als Christen leben wollen. Und ich habe eine Frage, was macht die Bibel so attraktiv? Damit habe ich auch letztes Mal gestartet. Und ich glaube, das Attraktivste an der Bibel ist, dass es die lebendig gesprochenen Worte Gottes sind und nicht ein altes historisches Buch, in dem irgendwelche Geschichten aufgezählt sind, sondern die Bibel ist lebendig. Das heißt nicht, dass jetzt irgendwie ein Buch rumläuft und sagt, hallo, hier bin ich, sondern das, was da drin steht, ist lebendig. Und es sind eben keine toten und veralteten Worte, sondern es hat Leben in sich und es wirkt Leben. Und das unterscheidet die Bibel von allen anderen Büchern. Und ich möchte diesen Bibelvers aus dem Hebräerbrief Kapitel 4, Vers 12 noch einmal über diesen Gottesdienst stellen und sagen, das Wort Gottes ist lebendig und es ist wirksam. Ist das nicht großartig? Das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Es ist schärfer als das schärfste Schwert und durchdringt unsere innersten Gedanken und Wünsche. Es deckt auf, wer wir wirklich sind und macht unser Herz vor Gott offenbar. Es ist ein Spiegel für unser Leben. Es zeigt, wie wir wirklich sind, die inneren Beweggründe unseres Herzens, unsere Gedanken. Und wenn man das so liest, da könnte man sagen, oh, wie schön, ja, die Bibel, das beste Buch und ist so wirksam. Warum glauben dann so wenige Menschen an dieses wirksame Buch? Wir sind umgeben von einer Gruppe von Menschen oder auch von Universitätsprofessoren, die Theologie lehren, die ernste Zweifel an der Bibel haben. Und diese ernsten Zweifel sind besonders in der Zeit der Aufklärung so um 1700 und dann die folgenden Jahre entstanden. Es ist die Vernunft eingezogen und dann kam als erstes, okay, wahrscheinlich kann man die Bibel gar nicht mehr einfach so lesen und dann verstehen, sondern man braucht immer noch ein Licht von außen. Man braucht immer noch eine Hilfe von außen, um das richtig zu verstehen. Und außerdem können wir sie dann nur noch sinnbildlich verstehen, denn das, was da drin steht, das kann ja gar nicht alles stimmen und das kann doch gar nicht alles wahr sein. Und über diesen Weg hat die Bibel in vielen Kirchen heute ihre Autorität verloren. Und es ist nicht mehr die Kernbotschaft der Bibel, die jeden Sonntag von der Kanzel gepredigt wird, sondern irgendwelche anderen Themen. Denn wenn ich die Bibel nicht mehr ernst nehme und wenn ich daran zweifle, dann werde ich sicherlich auch andere Dinge in den Mittelpunkt stellen. Die Bibel verliert durch diesen Ansatz, durch diesen Blickwinkel ihre zeitlose, und ich sage bewusst zeitlose, denn die Bibel ist ja ein Buch, das sehr alt ist, das über viele tausend Jahre geschrieben wurde von vielen Autoren, aber dahinter ist ein Verfasser, nämlich Gott. Und die Wunder werden rausinterpretiert und was wir heute sagen ist, wir passen die Bibel an unseren Verstehenshorizont an. Das, was ich heute verstehe, was heute die Vernunft meines kleinen Kastens da oben hergibt, das gibt dann auch die Bibel her. Und dann gibt es eben so Aussagen wie, ja, das kann doch nicht so gemeint sein. Oder wie kann man denn heute noch an diese ganzen Wunder glauben, die darin sind? Und so ging es auch einem jungen, frischen Christen, der auf einer Parkbank saß und in seiner Bibel las und ganz begeistert war. Und er war gerade dabei zu lesen, wie Mose das Volk Gottes aus Ägypten herausführt. Und als er zu der Stelle kam, als das Volk Israel durch das Rote Meer ging, stand er auf von seiner Parkbank und lobte Gott. Es kam jemand vorbei, ein Spaziergänger, und fragte ihn, warum er denn so fröhlich ist. Und er sagte, ich lobe Gott, denn er hat sein Volk durch das Rote Meer geführt. Der Spaziergänger sagt, naja, das ist ja keine Kunst, denn das war ja auch nur 10 Zentimeter hoch. Überleg mal, wo ist denn da ein Wunder? Der Christ setzte sich wieder hin und der Passant ging weiter und nach 5 Schritten fing der Christ wieder an, Gott zu loben. Was ist denn jetzt schon wieder los, fragte der Passant. Der Christ sagte, ja, es ist wirklich kein Kunststück, ein Volk durch 10 Zentimeter hohes Wasser zu führen. Aber es ist ein Riesenwunder, dass ein ganzes Volk samt Pferden und Wagen in diesen 10 Zentimeter hohen Wasser ertrunken sind und umgekommen sind. Menschen legen sich die Bibel so zurecht, wie sie wollen, wie sie gerade passt in den Kontext. Und nicht mehr Gottes Absichten stehen dann im Zentrum, sondern meine Absichten. Meine Wünsche, meine Bedenken, meine Fragezeichen und wir drehen das um. Und ich habe im Alten Testament gelesen, in Jesaja 55, Vers 9, da sagt uns Gott selber, denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so viel höher stehen meine Wege über euren Wegen und meine Gedanken über euren Gedanken. Das ist schon ein sehr tiefes Wort, wenn man mal so darüber nachdenkt. Gottes Wege, Gottes Pläne, Gottes Absichten. Irgendwo, ja, nicht nur der Helikopterblick, sondern wirklich von ganz, ganz weit oben schaut Gott runter und er sieht auch in die Zukunft. Er sieht die Wege, er sieht die Dinge. Und seine Worte, seine Gedanken sind viel, viel höher als unsere Gedanken. Und das wird einfach umgedreht. Ja, jetzt wird gesagt, Moment mal, das mit den Gedanken Gottes, das verstehe ich nicht, also passe ich das an mein Verstehen und meine Gedanken. Also wir drehen das komplett um, nicht mehr Gott steht im Mittelpunkt, sondern der Mensch. Nennt man auch Humanismus. Das wird dort gelehrt. Und schon auf den ersten Seiten der Bibel ist dieser interessante Ansatz zu sehen. Da gibt es den Widersacher Gottes, der in Form dieser Schlange Adam und Eva begegnet und sagt, sollte Gott wirklich gesagt haben? Nein, hat er nicht. Hat er nicht. Er will nur nicht, dass ihr schlau werdet. Er will nur nicht, dass ihr von diesem Baum esst, damit ihr so seid wie er. Er hat Angst vor euch. Er denkt, ihr könntet dann genauso sein und so weiter und so weiter. Und du kannst es auch so sehen, du kannst es so machen. Und es geht einfach weg. Das Vertrauen wird erschüttert in das, was Gott gesagt hat. Ja, und dann passieren die Katastrophen. Und ich habe mir die Frage gestellt, wie wird die Bibel wertvoll für mich und wie kann ich bei all den Fragezeichen, bei all den großen Gedanken, die da drin sind, bei den Dingen, die ich nicht verstehe, bei den Dingen, die mich herausfordern, die Bibel als das wertvollste Buch ansehen. Ich kann heute sagen, dass kein anderes Buch mich so begleitet in meinem Leben, mich so fasziniert und über einen so langen Zeitraum eine Inspiration für mein Leben ist, eine Lebensquelle wie die Bibel. Sie ist für mich nicht immer leicht zu verstehen und sie fordert mich oft heraus. Und ich muss intensiv darin arbeiten und viele, viele Nachforschungen anstellen. Aber immer wieder entdecke ich ein Stück mehr. Ich erkenne ein bisschen mehr von diesen großen Gedanken Gottes, von seinem wunderbaren Liebesplan mit uns Menschen, mit dem, was er mit dir und mit mir vorhat. Und das begeistert mich. Es verändert meine Denkweise. Es verändert die Sicht auf mich selber. Da, wo ich selber von mir nichts gehalten habe, wo ich mich minderwertig gefühlt habe, weiß ich heute, in Gottes Augen bin ich ein geliebtes Kind. Ich bin wertvoll in Gottes Augen. Und das hat nicht irgendeine Lehre geschafft, sondern das hat die Bibel geschafft in meinem Leben. Dadurch, dass Gott dadurch zu mir sprechen konnte, konnte die Bibel meinen Blick verändern. Die Bibel konnte mir eine neue Perspektive geben und eine Gewissheit geben in meinem Herzen, dass ich wirklich zu Gott gehöre, dass ich ein Kind Gottes bin für Zeit und Ewigkeit. Dass Jesus Christus für meine Schuld und für meine Sünden gestorben ist und dass das nicht mehr passieren muss und dass es auch kein Mythos ist. Das hat die Bibel geschafft, in meinem Leben zu bewirken. Und ich erlebe die Zusagen Gottes. Und ich habe mich daran erinnert, als wir hier am Jahresanfang unseren Gottesdienst hatten, wo viele Menschen berichtet haben, was Gott in ihrem Leben getan hat. Da waren auch Berichte dabei, wie sehr Menschen durch die Bibel inspiriert worden sind und wie sehr die Bibel ihr Leben verändert hat. Und ich musste lernen, mich mit den Bibeltexten zu beschäftigen. Das habe ich ja bei der letzten Predigt erklärt, wie ich das mache, nämlich lesen, nachdenken, beten, verdauen und dann anwenden. Und je mehr ich mich mit der Bibel beschäftige, umso mehr wirkt sie und umso mehr habe ich Zugang zu göttlichen Wahrheiten. Und jetzt kommt die große Frage: Verstehe ich jetzt alles? Bin ich jetzt perfekt? Ich weiß, dass ich nur sehr wenig weiß und dass meine Erkenntnis immer nur ein Teil ist. Die Bibel sagt, es ist nur ein Stück Werk, es ist nur ein kleiner Teil davon. Und deshalb mache ich es so, dass ich immer wieder lese, dass ich das zu mir nehme, dass ich es verdaue, was mein Magen, mein geistlicher Magen vertragen kann. Und dabei merke ich, dass ich wachse. Und dann sind Dinge da, die vielleicht vor einiger Zeit für mich unverdaulich waren, heute etwas, das mir gut tut, das ich vertrage, was mir Kraft gibt und wo ich weiterkomme. Wer von euch hat schon mal gepuzzelt? Jo, ich vermute mal ganz viele. Und ich weiß nicht, was du so machst. Manchmal hältst du ein Teil in der Hand und sagst: Wo soll das hin? Und stell dir vor, du bist bei einem 5000-Teile-Puzzle mit einem großen See und einem großen Himmel. Und dann hast du so ein kleines blaues Puzzleteil in der Hand. Und jetzt kann man ja verschiedene Dinge machen. Jetzt kann man sich ärgern. Man kann stundenlang über dieses Puzzleteil nachdenken und sagen: Ja, es passt nicht. Christine sagte mir, sie hat früher mal aus Frust ein Puzzleteil genommen und draufgehauen, um es da so reinzupassen, um dann festzustellen, dass es dann doch nicht hineinpasst. Wir können es auch ignorieren, wir können es wegwerfen, weil es uns geärgert hat. Was ist die beste Strategie? Zur Seite legen. Zur Seite legen und an einer anderen Stelle weitermachen. Ne, man fängt ja irgendwie außen an und dann so mit den sehr auffälligen Teilen und dann Stück für Stück für Stück weitermachen. Man muss sich lange damit beschäftigen und dann weißt du, auf einmal kommt die Stelle, sagst du, da gehörst du hin. Du liegst hier schon die ganze Zeit und jetzt weiß ich, wo du hingehörst. Und so ist es mit der Bibel. Oft haben wir Bibelstellen, die ärgern uns, die fordern uns heraus. Wir wissen nichts mit denen anzufangen. Leg sie zur Seite und iss da weiter, wo es passt. Und dann fängst du vielleicht ganz naiv an. So wie ich auch. Du liest das und sagst, ich nehme das wörtlich, was hier steht. Und das klappt bei den Kernaussagen der Bibel auch richtig gut. Ich habe uns mal eine Kernaussage mitgebracht, die uns helfen kann. Aus 1. Johannes 4, ab Vers 8 lesen wir, Gott ist Liebe. Kann man das wörtlich nehmen? Ich glaube, wir haben kein Problem damit, das wörtlich zu nehmen, zu sagen, jawohl, Gott ist Liebe. Gottes Liebe zu uns zeigt sich darin, dass er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte, damit wir durch ihn das ewige Leben haben. Ich glaube, klarer kann eine Aussage nicht sein, wo drin steht, dass Gott alles getan hat. Er hat seinen Sohn gesandt, Jesus Christus, damit wir durch ihn leben können. Und das ist die wahre Liebe. Nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns zuerst geliebt und hat uns seinen Sohn gesandt, damit er uns von unserer Schuld befreit. Gott hat seinen Sohn gesandt, um dich und mich, um uns von der Schuld zu befreien. Das ist der Kern des Evangeliums. Und davon ist die Bibel voll, von solchen Aussagen, von solchen Bibelversen. Und da kannst du mit anfangen, die kannst du wörtlich nehmen und sagen, das gilt für mich. Diese Stelle ist sehr klar. Und da kann man das Evangelium in kurzen Worten erklären. Darum geht es. Ja, wenn du mal irgendwie was brauchst und sagst, ja, was ist denn eigentlich die Kernaussage der Bibel, kannst du zum Beispiel diese Verse nehmen. Es geht um das Zentrum. Immer wenn es um das Zentrum geht, nämlich um Jesus Christus, dann ist die Bibel da sehr klar, sehr deutlich und spricht uns direkt und eins zu eins an. Da sind wir bei den Kernaussagen der Bibel. Nun ist aber nicht jede Bibelstelle so deutlich und so klar. Was machen wir jetzt damit? Es gibt Abschnitte, die einfach nicht passen. Und ich habe dann in der Vergangenheit wirklich mal angefangen, ich habe so eine alte Scofield-Bibel gehabt mit so einem richtig schönen alten Luther-Text. Aber das war so eine Studienbibel mit so Ketten. Ketten heißt, du siehst einen Bibelvers und dann ist da unten eine kleine Fußnote und dann wird verwiesen auf einen anderen Bibelvers. Und dann gehst du wie so eine Kette weiter von Bibelvers zu Bibelvers und irgendwann kommst du vielleicht wieder zurück und hast so eine Reise durch verschiedene Kapitel und Stellen der Bibel gemacht und auf einmal verstehst du Zusammenhänge, ach, das gehört da zusammen. Oft ein Aha-Erlebnis. Wie, das gehört zusammen? Und dann, wenn du drüber nachdenkst und drüber betest, auf einmal offenbaren sich diese Dinge. Und dann ist diese eine Stelle, die vielleicht ein wenig schwierig erscheint, auf einmal durch das Licht der Bibel ja erhellt und du kannst Dinge sehen. Und das ist eine mega wichtige Grundregel beim Umgang mit der Bibel. Die Bibel legt sich selber aus. Wenn du nichts verstehst von heute und sagst, es ist mir alles wurscht und ich blick das nicht, aber wenn du diesen Satz behältst, die Bibel ist in der Lage, sich selber zu erklären, sich selber auszulegen, dann hast du etwas ganz Wichtiges verstanden, wie du gewinnbringend und auch ausgewogen Bibel lesen kannst. Es geht letztlich um den Kontext. Das heißt, worin finden wir diese Aussagen? Was steht vorher, was steht nachher, im Kapitel vorher, im Kapitel nachher, im Buch vorher, im Buch nachher, wie auch immer. Und ich möchte uns mal einige Beispiele für Bibelverse nennen, die man so schön aus dem Kontext reißt und ja, wir auch vielleicht ganz gut damit unterwegs sind. Ich habe diese Bibelstelle aus Psalm 127, Vers 2 während meiner Schulzeit sehr ernst genommen. Denen, die Gott lieben, gibt er es im Schlaf. Ich habe dann mein Buch genommen und habe es unter das Kopfkissen gelegt. Steht doch da. Ja, ich meine, man kann mit dieser Bibelstelle seine eigene Faulheit bestätigen und sagen, ja. Also das ist hier sicherlich so nicht gemeint, kann ich hier an der Stelle sagen. Ich will da jetzt nicht näher drauf eingehen. Ich gebe gleich ein anderes Beispiel, wie die Bibel sich selber auslegt. Dann haben wir die Offenbarung. Die Offenbarung, das letzte Buch der Bibel, also bevor die Karten kommen, die Landkarten kommen, kommt das Buch der Offenbarung. Darin findest du viele, viele Bilder. Wow. Ein Drachen, ein Meer, ein Pferd, ein Tier, ein Standbild, eine Zahl und ich weiß nicht was, alles Mögliche. Und ich weiß, dass zu meiner Zeit und der Generation davor ein Bild aus dieser Offenbarung sehr prägend für die damalige Christenheit war. Sehr prägend. Und zwar das sprechende Bild. Ein Standbild, was sprechen konnte. Und es war sofort klar, das steht dort, was kann das nur sein? Das ist der Fernseher. Natürlich. Und das führte dazu, dass es verboten war oder verpönt war in christlichen Kreisen, einen Fernseher zu haben. Denn das ist das sprechende Bild. Ich kann dir eins sagen, ich kann dich total beruhigen, der Fernseher ist es nicht. Das wissen wir auch heute wahrscheinlich alle, denn in den Haushalten, die das damals gepredigt haben, steht mittlerweile ein Fernseher oder ein Tablet, auf dem du Netflix oder irgendwas anderes gucken kannst. Auf jeden Fall, wenn du diese Stelle liest, siehst du, das kann gar nicht sein. Dieses Bild hat so viel Macht und hat so eine Auswirkung, das muss etwas anders sein. Aber wir sind ständig versucht, irgendwelche Dinge, die wir nicht verstehen, in unseren Kontext zu ziehen und zu sagen, so ist das jetzt. Dann war das auch mit der Zahl, diese Zahl 666 geistert ja auch immer durch die Christenheit. Also wenn du jetzt kein Christ bist und sagst, ich kann damit nichts anfangen, sei froh, du hast dir viel Ärger und viel Mühe erspart. Diese Zahl 666 hat mich auch mal verfolgt. Ich erzählte jemandem, dass ich vorhabe, Computerwissenschaften zu studieren, also Informatik. Und ich wurde groß angeguckt. Michael, da drin ist die 666. Das darfst du nicht tun. Wie schade, irgendeine Sache aus dem Kontext zu reißen, und damit in das Leben auch noch von anderen Menschen hineinzusprechen. Ich meine, es reicht ja schon, wenn du dich selber quälst mit solchen falschen Vorstellungen. Aber da sehen wir, wenn solche Dinge passieren, sind wir auf einmal weg vom Kern des Evangeliums und begeben uns auf ein Gleis, wo wir uns selber einschränken, wo wir auch komisch wirken für Menschen um uns herum. Es geht nicht darum. Die Bibel wird einfach nach Belieben eingesetzt, um deine Meinung zu untermauern. Und ich sag dir, ich kann fast zu allem, was du sagst, ich kenne viele Bibelverse auswendig, kann ich dir den passenden Bibelvers sagen und dir damit quasi so richtig schön eine reindrücken. Ja, das ist ganz einfach. Helga, darf ich das erzählen? Ja, das war jetzt mal so ein ganz kleiner Scherz. Wir haben den Blickpunkt fertig gemacht und dann sagte Helga, ach, jetzt so und so und schade, dass du mir das wieder sagen musstest. Ich hatte das irgendwie vergessen. Und dann habe ich die Stelle von Paulus genommen. Ja, es verdrießt mich nicht, euch immer wieder dasselbe zu schreiben. Es macht euch nur umso gewisser. Und habe natürlich viele Smileys dahinter gemacht und habe gesagt, Helga, das war ein Scherz. Aber ich könnte zu jeder Situation irgendeine Bibelstelle nehmen. Aber das hilft nicht. Das macht uns kaputt. Unser Bibelwissen ist Stückwerk, heißt es in 1. Korinther 13, Vers 9. Denn was wir erkennen, ist immer nur ein Teil des Ganzen. Und die prophetischen Eingebungen, die wir haben, enthüllen ebenfalls nur einen Teil des Ganzen. Und jetzt komme ich mal zu einer Bibelstelle, wo ich mal so eine richtige, also das, was ich jetzt so erzählt habe, ist ja noch so ein bisschen witzig und ja, es war so ein bisschen lebenseinschränkend. Aber jetzt wird es richtig ernst. In der Kirchengeschichte gab es viele, viele, viele Missinterpretationen. Ich habe mich sehr intensiv auf diese Predigt vorbereitet und am liebsten würde ich eine ganze Bibelwoche halten, weil ich so viele geniale Dinge entdeckt habe. Aber das, was ich da gelesen habe, das hat irgendwie bei mir fast den Boden ausgeschlagen und ich habe gedacht, das darf doch nicht wahr sein. Und so entstehen Sekten, so entstehen Irrlehren, so entstehen falsche Dinge. Grundlage ist dieser Bibelvers. Matthäus 13, Vers 8. Den werden wir gleich mal entfalten, mal vorher und nachher gucken. Aber jetzt reißen wir ihn aus dem Kontext und nehmen nur diese Stelle. Einige Samen fielen auf fruchtbaren Boden und der Bauer erntete 30, 60 und 100 Mal so viel, wie er gesät hatte. Ja, und jetzt wirst du dich wundern, wie man diese Verse einsetzen kann. zu einer Zeit, wo es um das Thema, wie leben wir Ehe, Sexualität und so weiter, ist ja jetzt auch so, du hast das ja von links außen bis rechts außen, also von links außen, mach's mit wem du willst, wann du willst und wie auch immer, Hauptsache ihr liebt euch, bis hin rechts außen, Sexualität ist nur zur Zeugung da. Und da ging es darum, hier sehen wir, das ist jetzt die Interpretation, drei Stufen der Heiligkeit. Und zwar hundertfach, die heiligste Stufe, das sind die Ehelosen. Die, die ihr ganzes Leben lang ehelos bleiben. Die zweite Stufe, 60-fach, diejenigen, die verwitwet sind. Die haben die zweite Stufe. Und die dritte Stufe ist Verheiratete. Und danach richtet sich der Segen, den du bekommst. 100-fach, 60-fach, 30-fach. Dann stehst du da und sagst, wie in aller Welt kann man das da rein interpretieren? Die Bibel wird doch hier eindeutig vergewaltigt. Wie kann das sein? Aber das hat ganze Generationen geprägt. Das war rauf und runter ein Thema. Und dann bekommt man sowas immer von Christen um die Ohren gehauen und dann wundern wir uns, dass Sekten entstehen, Abweichungen entstehen und einfach nur ein Ausschnitt genommen wird. Und ich habe mir überlegt, stellt euch vor, das hat ungefähr diese Qualität. Michael und Christine sind in einem Zimmer, was ihr nicht sehen könnt. Ihr könnt auch nicht hören, was wir beide besprechen. Das Einzige, was du bekommst, ist nachher eine Mitschrift von allem, was in diesem Raum gesagt wurde. Und du liest so darüber und auf einmal siehst du eine Stelle, da steht Folgendes: Du bist eine dumme Kuh. Jetzt kannst du sofort interpretieren, und zwar aus deinem jetzigen Standpunkt heraus, und kannst sagen, der Michael nennt seine Frau eine dumme Kuh. Oder noch besser, Michael und Christine haben Ehekrach. Oder Michael will sich scheiden lassen. Ich meine, du kannst daraus jetzt machen, was du willst. Denk an diesen Bibelvers. Kann man denn das wirklich so sagen? Um was geht es wirklich? Und du kannst das ja nur aus deiner aktuellen Situation oder aus dem, was du gelesen hast, jetzt interpretieren. Was musst du tun, damit du der Wahrheit auf den Grund gehst? Das lesen, was vorher gesagt wird, und das lesen, was nachher gesagt wird. Und dann kommt man dahinter. Es kann sein, tatsächlich, Michael beschimpft seine Frau. Und zwar nicht nur einmal, sondern er sagt das immer wieder und er meint es auch ernst. Es kann aber auch ironisch oder lustig gewesen sein, dass Christine ihn vorher gezankt hat und was sie nie tun würde. und er dann irgendwie wie so schreibt, Mensch, du bist aber eine dumme Kuh. Ihr versteht, wenn man den Ton hören würde, würde man sofort wissen, okay, da ist jetzt nicht eine Beschimpfung und aus dem kleinen niedlichen Mäuschen ist jetzt eine große Kuh geworden, sondern es ist einfach so eine Art, lustige Haltung. Oder es könnte auch das Teil eines Buchs sein, was gerade vorgelesen wird. Christine liest gerade vor und da an der Stelle steht einfach gerade, du bist eine dumme Kuh und es hat gar keiner von denen gesagt. Und. Es kann die Aussage einer dritten Person in diesem Raum sein. Wir wissen gar nichts. Mit dieser Aussage kannst du nichts anfangen. Aber wir tun das. Wir nehmen die und wir fangen damit was an und gehen dann hausieren und sagen, ja, das haben wir gelesen oder das ist so und das ist solches. Und wie erkennen wir jetzt die Bedeutung, indem wir den Kontext beachten? Und das würde ich hier auch an dieser Stelle gerne einmal tun. Ja, das ist der Fehler, der gemacht wurde. Dort nämlich, sie haben den Kontext nicht beachtet. Und ich lese einmal den ganzen Abschnitt aus Matthäus 13. Jesus erzählte ihnen viele Gleichnisse, so wie dieses. Ein Bauer ging auf das Feld, um zu sehen. Und als er die Saat auf das Feld ausstreute, fielen einige Körner auf den Weg und die Vögel kamen und pickten sie auf. Andere Körner fielen auf eine dünne Erdschicht mit felsigem Untergrund und die Saat ging schnell auf. Aber schon bald vertrockneten die Pflänzchen unter der heißen Sonne, weil die Wurzeln in der dünnen Erdschicht keine Nahrung fanden. Andere Samenkörner fielen unter die Dornen, die schnell wuchsen und die zarten Pflänzchen erstickten. Und einige Samen fielen auf fruchtbaren Boden und der Bauer erntete 30, 60, ja 100 Mal so viel, wie er gesät hat. Anhand dieses hier könnte man schon sehen, dass das, was die damaligen Christen so sich ausgedacht haben, gar keinen Hand und Fuß hat. Aber die Bibel hilft uns ja, sie legt sich ja selber aus. Die Jünger haben dann gefragt, hör mal Jesus, du erzählst uns immer solche Geschichten, wozu ist das gut? Und dann sagt Jesus, okay, ich will euch das Gleichnis vom Bauern, der seine Saat ausstreut, erklären. Die Saat, die auf den harten Boden fiel, steht für die Menschen, die die Botschaft vom Reich Gottes hören, sie aber nicht verstehen. Dann kommt der Teufel und reißt die Saat aus ihrem Herzen. Der felsige Boden steht für jene, die die Botschaft hören und sie freudig annehmen. Aber wenn bei den jungen Pflänzchen in einem solchen Boden reichen die Wurzeln nicht sehr tief. Zuerst kommen sie gut zurecht, doch sobald sie Schwierigkeiten haben oder wegen ihres Glaubens verfolgt werden, verdorren sie. Die Dornen stehen für jene, die das Wort Gottes hören und es annehmen. Doch viel zu schnell wird es erstickt durch die alltäglichen Sorgen und die Verlockungen des Reichtums. Und die Ernte bleibt aus. Der gute Boden steht für die Herzen, derer, die die Botschaft Gottes annehmen und eine große Ernte einfahren, nämlich 30, 60, ja 100 Mal so viel, wie gesät wurde. Die Bibel legt sich selber aus. Es wird uns erklärt, und so wirst du das an vielen Stellen finden. Nicht immer ist das so eindeutig und so einfach wie mit dieser Stelle. Aber hier wird es erklärt, hier geht es um das Wort Gottes, um den Samen, der in die Herzen von Menschen hineinfällt und Frucht bringt oder nicht. Und warum er keine Frucht bringt und was nötig ist, damit er Frucht bringt. Auch für dich heute. Es kann sein, dass das Wort Gottes in dich hineinfällt und ja, wenn du am Montag da bist, ist schon wieder alles weggefressen. Es kann aber auch sein, dass du sagst, ja, das hat mich ermutigt. Und du gehst eine Woche und dann kommen Schwierigkeiten und sagst, ach, es hat ja doch keinen Zweck. Was auch immer. Die Jünger haben es einfach nicht kapiert, aber Jesus hat ihnen gezeigt, wie das geht. Und deshalb lass uns die Bibel nicht einfach aus dem Kontext nehmen und sie dann nach unserem Belieben missbrauchen für unsere Passivität, für unseren Aktionismus, als Beruhigungstropfen, als Waffe gegen andere, als Druckmittel oder was auch immer. Und drei Dinge sind wichtig, auf die es ankommt, wo wir einfach wissen, die Bibel legt sich selber aus. Das erste ist der Textzusammenhang. Das ist das, was ich gesagt habe. Jeder Text, jeder Vers steht in einem größeren Zusammenhang. Steht dieser Text im Alten, im Neuen Testament? Das ist sehr, sehr wichtig für die Aussage, also für die Interpretation dieses Textes, damit wir es einordnen können. Dann ist auch die Frage, was ist es für ein Text? Steht der Vers in einem der Briefe? Ist es in einem der Gesetze? Ist es vielleicht die Wiedergabe einer Unterhaltung, wie zum Beispiel bei Hiob? Wie ist das zu sehen? Ist es ein direktes Wort Gottes oder ein Wort von Jesus? Ist es vielleicht nur ein Redebeitrag? Das spielt für die Bedeutung und auch für die Einordnung des Textes eine wichtige Rolle, das zu sehen. Also wo steht er? Und das Dritte ist auch die Frequenz. Das heißt also die Häufigkeit. Wie oft kommt eine Aussage in der Bibel vor? Kommt sie schon im Alten Testament vor und dann greift Jesus zum Beispiel sie wieder auf oder Paulus greift sie wieder auf, zieht sie sich wie ein roter Faden durch die ganze Bibel, dann kannst du sicher sein, hier bist du auf was ganz, ganz Wichtiges gestoßen. Wenn du aber nur einen einzigen Vers findest mit einer Aussage, dann wirst du schwerlich darauf eine Lehre gründen können. Das geht nicht. Deshalb, das sind so drei Dinge, die uns helfen können und das ist im Grunde das, was auch Luther hineingebracht hat wieder in die Bibelauslegung und wir sehen das dann so wie so ein
Kreisprozess. Wir fangen an mit, in der Mitte mit einem Verständnis. Wir haben irgendein Vorverständnis, keines oder ein kleines, was auch immer. Und dann lesen wir den Text und dann bekommen wir ein gewisses Verständnis für den Text, wenn wir ihn so lesen. Und dann haben wir ein erweitertes Vorverständnis. Dann können wir den Text lesen und bekommen ein erweitertes Textverständnis und immer so weiter. Das ist wie so eine Spirale, die immer weitergeht. Der Fachbegriff hierfür ist die hermeneutische Spirale, also zur Bibelauslegung bzw. zum Bibelverständnis. So gehst du vor, immer drum kreisen um das Wort Gottes. Es steht auch schon in der Bibel, ich denke über dein Wort Tag und Nacht nach. Es ist immer vor meinen Augen, da ist immer diese Spirale, da ist immer dieses Essen und Verdauen, Nachdenken, Beten und es wird immer größer und immer besser. Und ich möchte zum Schluss kommen und einfach uns noch einige wenige Symbole nennen, die dort erklärt werden. Und auf viele dieser Symbole werden wir in den nächsten Predigten eingehen. Da werden wir nämlich über Jesus predigen und wir werden darüber sprechen, oder die Inhalte sind immer wieder, wenn Jesus sagt, ich bin. Was steckt dahinter? Ich bin der Weg. Was ist das? Ist das jetzt mein Weg? Ist es dein Weg? Ist es unser Weg? Jesus sagt, ich bin der Weg zum Leben, der Weg zum Vater. Nicht ein Weg irgendwo hin, sondern der Weg. Niemand kann zum Vater kommen, wenn er nicht auf diesem Weg geht, wenn er nicht auf mir geht. Jesus spricht vom Brot des Lebens. Du wirst immer wieder das Brot in der Bibel finden, als Nahrungsquelle. Und Jesus sagt, ich bin nicht irgendein Brot, sondern ich bin das Brot des Lebens. Und wer von mir isst, der wird nicht mehr hungrig werden. Jesus spricht davon, dass er das Wasser des Lebens ist. Und wer von diesem Wasser trinkt, was ich ihm gebe, der wird niemals mehr Durst haben. Es wird immer gleich erklärt, auch worum es geht, wozu dieses Bild da ist. Und die Bibel stammt ja aus einer Kultur, wo viele Bilder verwendet wurden, wo die Sprache bildhafter ist, wo Bilder zum Alltag gehörten. Ich bin der gute Hirte. Bin ich jetzt das dumme Schaf? Manchmal schon. Aber es drückt die Fürsorge aus. Der Hirte, der sich kümmert, dem es nicht um sich geht, sondern dem es um das Wohl der Schafe geht. Ich bin der, der sein Leben lässt für seine Schafe, sagt Jesus. Ich bin die Tür zum Leben. Und solche Bilder finden wir in der Bibel. Und es lohnt sich, über diese Bilder nachzudenken. Es lohnt sich, diese Bilder aufzunehmen und zu schauen, was für eine geistliche Wahrheit steckt da drin. Vielleicht kennst du die Bibel nicht. Vielleicht kennst du auch den Autor der Bibel nicht. Aber heute, wenn wir Gottes Stimme hören, haben wir die Möglichkeit, einen Schritt zu machen auf Jesus zu. Zu sagen, Jesus, die Bibel war mir ein Rätsel. Du bist mir ein Rätsel. Gott ist mir ein Rätsel. Aber ich will dieses Rätsel entschlüsselt haben in meinem Leben. Und es geht über diesen Weg. Der hilft uns zu entschlüsseln. Dieser Weg führt zum Kreuz. Dieser Weg führt dorthin, wo wir uns niederknien können und sagen können, Jesus, ich habe versagt. Aber du hast meine Schuld getragen und ich darf dein Kind werden. Ich darf Vergebung empfangen. Ich darf aus deiner Hand essen, von deinem Brot. Ich darf von deinem Wasser trinken. Ich darf jetzt auf deinem Weg gehen. Durch diesen Gottesdienst oder vielleicht, wenn du dich mit der Bibel beschäftigst, kann das, was zerstört wurde, nämlich die Beziehung zwischen uns und Gott, das kann wiederhergestellt werden. Jesus, der an diesem Balken dort hing, stellt die Beziehung von Mensch zu Gott wieder her. Dafür steht der Balken, der nach oben geht. Und er bestellt auch die Beziehung zwischen Menschen wieder her. Gott ist ein Gott, der Beziehung haben will mit dir. der dir nicht irgendwelche Gesetze aufdrückt, sondern der sagt, ich will mit dir leben. Ich will, dass du auf meinem Weg gehst und dass es dir gut geht. Gut geht heißt nicht, dass du Friede, Freude, Eierkuchen hast, aber dass du einen guten Weg gehst, einen Weg, der zum Leben führt. Nicht, wenn du dir eine Bibel kaufst, bist du ein Christ. Nicht, wenn du in der Bibel liest, bist du ein Christ. Nicht, wenn du die Bibel auswendig kannst, bist du ein Christ. Sondern nur dann wird Christus in uns real, wenn die Bibel Teil deines und meines Lebens wird und sie meine Gedanken, meine Taten und mein ganzes Leben beeinflussen darf. Dann lebt Christus in uns durch das Wort. Jesus sagt, ich bin das Wort Gottes. Die Bibel sagt, dass Jesus in diese Welt gekommen ist und das sichtbar Mensch gewordene Wort Gottes unter uns ist. Und dieses Wort Gottes, dieser Jesus, kann heute bei dir neu Einzug halten. Und dafür möchte ich gerne beten. Und ich fände es schön, wenn wir kurz unsere Augen zumachen und einfach so ein bisschen Privatsphäre geben. Und wenn du sagst, ich möchte, dass die Beziehung zwischen Gott und mir hergestellt wird, dann darfst du kurz deine Hand heben und ich möchte für dich beten. Wenn du sagst, ich möchte den Autor der Bibel kennenlernen, ich möchte, dass er Teil meines Lebens wird, dann melde dich einfach kurz und ich will gerne für dich beten. Jesus, danke. Und wenn du sagst, das hat mich heute erreicht, ich merke, dass ich Bibelstellen falsch anwende oder dass die Bibel für mich nicht so viel Bedeutung hat, wie sie haben könnte, aber ich will diesen Schritt gehen. Ich will nicht nur ein Hörer sein, sondern auch ein Täter. Dann darfst du auch kurz deine Hand heben und ich möchte für euch alle beten. Danke. Herr Jesus, ich erhebe meine Hände und ich weiß, dass ich nichts kann, aber dass du alles kannst. Und du wirst jetzt in dem Herzen von jedem Einzelnen, der sich gemeldet hat oder der auch die, die sich nicht trauen und die noch auf dem Weg sind, Herr, oder die, die zu Hause zugeschaut haben, Herr, du wirst jetzt etwas Großartiges tun. Lege dein Wort in ihre Herzen hinein. Lass sie auferstehen zu einem neuen Leben. Lass sie an eine neue Beziehung mit dir kommen. Lass sie in eine neue Liebe zu deinem Wort hinkommen. In eine Leidenschaft, in deinem Wort zu forschen und Kraft zu tanken. Aus der Quelle, direkt aus der Quelle, direkt aus dir. Jesus, ich danke dir. Ich ehre dich. Ich preise dich. Ich danke dir für diesen Gottesdienst. Ich danke dir, dass du heute Menschen rettest, dass du heute Menschen heilst, dass du Menschen befreist, dass du Ehen wiederherstellst, dass du Situationen veränderst, die unveränderbar scheinen, Herr, dass du Wunder tust an uns durch deinen großen Namen, durch deine große Kraft. Jesus, alle Ehre. Amen.